Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da ist, der da war und der da kommt. Amen. Liebe Gemeinde, in der Logistik gibt es den Begriff just in time, genau zur richtigen Zeit. Ein Produkt wird genau zum richtigen Zeitpunkt geliefert, wo es gebraucht wird. Wer sich mal so eine Produktionslinie angeschaut hat, zum Beispiel beim Fahrzeugbau, der staunt, dass dann die Teile zum einen genau dann angeliefert werden, wenn sie gebraucht werden, aber dass sie auch erst recht kurz davor angeliefert wurden. Das spart natürlich eine Menge Lagerplatz. Alles ist aufeinander abgestimmt, taktgenau, sekundengenau, just in time. Auch die Ankunft von Jesus in unsere Welt erfolgte just in time, genau zur richtigen Zeit. Und das hat der Apostel Paulus im Blick, wenn er im Galaterbrief 4 Folgendes schreibt. Aber zu der von Gott festgesetzten Zeit sandte er seinen Sohn zu uns. Christus wurde wie wir als Mensch geboren und den Forderungen des Gesetzes unterstellt. Er sollte uns befreien, die wir Gefangene des Gesetzes waren, damit Gott uns als seine Kinder annehmen konnte. Weil ihr nun seine Kinder seid, schenkt euch Gott seinen Heiligen Geist, denselben Geist, den auch der Sohn hat. Und deshalb dürft ihr jetzt im Gebet zu Gott sagen, lieber Vater, ihr seid nicht länger Gefangene des Gesetzes, sondern Kinder Gottes. Und als Kinder Gottes seid ihr auch seine Erben, denen alles gehört, was Gott versprochen hat. Das Erste, was wir in diesen Versen erkennen, ist, Gott handelt nach seinem Zeitplan. Gott handelt nach seinem Zeitplan. Da spielen vier Männer zusammen Golf. Sie nähern sich dem 15. Loch. Der erste Spieler schlägt den Ball, der driftet nach links ab, fliegt über den Zaun hinaus auf die Straße, hopft dort auf und dann springt er gegen einen vorbeifahrenden Linienbus. Von dem Linienbus klatscht der Ball wieder zurück und springt direkt auf das Grün. Und dann staunen alle anderen und da fragt einer der Golfer, sag mal, wie machst du das eigentlich? Da sagt der andere, man muss halt den Busfahrplan im Kopf haben. Gott hatte auch seinen Fahrplan im Kopf, als die Zeit erfüllt war, just in time. Als die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan. Es heißt nicht, als die Menschen endlich brav waren. Es heißt auch nicht, als die Menschen endlich einsichtig waren und friedlich, sondern als die Zeit gekommen war, die Zeit erfüllt war. Das heißt, Gott hat es Weihnachten werden lassen, als er den Zeitpunkt für den Idealen hielt. Nach seinem Terminplan ging es. Es ging nicht nach menschlichen Wünschen, auch nicht nach menschlichen Berechnungen. Und das heißt auf der anderen Seite auch nicht zufällig ist Jesus in die Geschichte hineingestolpert, sondern zu dem richtigen Zeitpunkt, just in time. Es war nämlich die ideale Zeit für die Ausbreitung des Evangeliums. Und zwar gibt es da drei Gründe, warum das ideal war. Zum einen war die griechische Kultur und die griechische Sprache weit verbreitet. Und im ersten Jahrhundert, da war Griechisch so etwas wie die Weltsprache, so wie heute Englisch. Das war das eine. Das zweite war, dass das Römische Reich eine unglaubliche sozusagen, zum einen eine unglaubliche Globalisierung gemacht hat, eine Vernetzung der Verkehrswege, eine Vernetzung des Informationssystems, eine gute Kommunikation in der damaligen Zeit. Das heißt, Weltsprache, gute Vernetzung, gute Kommunikation, gute Verkehrswege. Und das Dritte war, dass das Volk der Juden in dieser Zeit, das auch verstreut war in viele Teile dieser Welt, in dieser Zeit eine unglaubliche Hoffnung hatte und Erwartung, wann kommt endlich die Geschichtenwende, wann kommt der versprochene Messias. Und viele von diesen Menschen, diesen Juden aus den fernen Ländern, kamen nach Israel, kamen nach Jerusalem. Und sie konnten alle nachher diese Botschaft mitnehmen in ihre Heimat, in ihre Länder, ganz weit verbreitet. Das heißt, das sind drei Tatsachen, weshalb sich das Evangelium so rasch ausgebreitet hat. Die Völker vereinigt, eine große Weltsprache, ein römisches Reich und eine Judenschaft, Menschen, Juden aus verschiedenen Teilen der Welt, die mit der Botschaft auch wieder nach Hause gegangen sind in die Heimat. Und man kann diese drei Dinge ja auch sehen dann später an der Kreuzesüberschrift. Nicht umsonst war die Kreuzesüberschrift daneben dreisprachig. Ja, Pilatus hat diese Tafel anfertigen lassen über das Kreuz von Jesus und da musste stehen, Jesus von Nazareth, König der Juden, und dann heißt es extra, es war geschrieben in hebräischer, in lateinischer und in griechischer Sprache. Als die Zeit erfüllt war, just in time, genau zum richtigen Moment wird Gott Mensch, damit sich das Evangelium schnell ausbreitet. Und es gibt ja noch mehrere solche Just-in-Time-Auffälligkeiten. Nur wegen einer Volkszählung, einer angeordneten Volkszählung, kommen Maria und Josef nach Bethlehem. Die haben ja eigentlich in Nazareth gelebt. Aber die Verheißung, die Propheten haben gesagt, in Bethlehem wird der Messias das Licht der Welt erblicken. Und deswegen mussten sie dort sein zur Geburt. Immer wieder heißt es, auch 30 Jahre später, als Jesus dann anfängt, umherzugehen, zu predigen, zu helfen, zu heilen, da schreibt, da sagt dann auch der Johannes, der Täufer, Johannes, die Zeit ist erfüllt, das Reich Gottes ist herbeigekommen. Die Zeit ist reif, die Zeit ist richtig, just in time. Jesu Geburt, die Menschwerdung vorbereitet, geplant zur richtigen Zeit, just in time. Das ist das Erste. Gott handelt nach seinem Zeitplan. Und das Zweite ist, was wir sehen, Gott handelt nach seiner Idee, nach seiner Vorstellung. Gott macht nicht eine Meinungsumfrage. Was hätten denn die Menschen gerne für ein Weihnachtsgeschenk? Wir Menschen wissen ja immer ganz genau, was wir brauchen, was er schicken müsste. Was müsste er schicken? Mit 4 Jahren wäre die Babyborn-Puppe geschickt, mit 14 wäre das iPad geschickt, mit 24 wäre die Traumfrau, Traummann geschickt, mit 34 wäre der Lottogewinn geschickt, mit 64 wäre die Gesundheit geschickt. So hätten wir es gern. Gott als Weihnachtsmann für unsere Wünsche. Aber Gott schenkt und Gott schickt ein Kind nach Bethlehem. Kein Allerweltskind, sondern ein Kind für alle Welt. Jesus, den Gottessohn, der Ewige, kommt ins Fleisch. Der Allmächtige atmet unsere Luft, der Barmherzige schlüpft in unsere Haut. Bei einer Geburt, da geht es schmerzhaft zu. Da wird gelitten, da wird geweint, da wird gebangt, da wird geschrien, da wird geblutet und manchmal ist es dramatisch und es geht knapp am Tod vorbei. Mit einem Stall als Kreissaal, da war das damals bei Maria sicherlich viel kritischer als bei unseren heutigen Geburten. Und das heißt, geboren von einer Frau heißt schon ganz am Anfang, legt Jesus die Herrlichkeit Gottes ab. Kommt in die harte Wirklichkeit dieser Welt hinein. Aber nicht nur die Geburt war so typisch menschlich, sondern das ganze Leben nachher war so menschlich. Jesus war genau wie alle anderen den rauen Lebensbedingungen unterworfen, den Gesetzen, den Pflichten. Er hatte keine Sonderrechte. Es war nicht so, dass Jesus keine Schmerzen hätte empfinden können. Er musste genauso arbeiten, im Schweiß seines Angesichtes, als er dann eine Lehre macht, als Zimmermann in Nazareth. Er hat sich genauso gesehnt, bis endlich der Feierabend kommt. Musste sich genauso wie die anderen mit den Kunden rumärgern. Und auch später kein Sonderstatus, sondern er wird ganz Mensch. Er stellt sich neben uns, wird solidarisch. Ja, er gesellt sich unter die Sünder. Das ist das Zweite. Gott handelt nach seiner Vorstellung, nach seiner Idee. Das Dritte, Gott handelt, um uns zu befreien. Geboren von einer Frau, unter das Gesetz getan, damit er die, die unter dem Gesetz waren, erlöste und damit wir die Kindschaft empfingen. Vielleicht wäre dem einen oder anderen eine beschauliche Weihnachtsgeschichte heute Morgen lieber, ein paar Kerzen noch dazu, ein bisschen Gebäck und Tannenduft, und dann wäre die Stimmung perfekt. Aber das wäre nicht Weihnachten. Wir wären ein paar Stunden sozusagen aus der Realität entkommen, aber wir wissen alle, dass das Leben, dass der Alltag ein anderer ist. Wenn alles so beschaulich wäre, wenn alles so gemütlich und harmonisch wäre, dann hätte ja Weihnachten nicht passieren müssen. Dann hätte Gott nicht den Sohn senden müssen von einer Frau in die Welt. Und von Anfang an war dieser Jesus oder stand dieser Jesus bereits unter dem Urteilsspruch des Gesetzes. So hat es Jochen Klepper in einem Weihnachtslied beschrieben. Er hat gedichtet: Die Welt ist heut voll Freudenhall, du aber liegst im armen Stall. Dein Urteilsspruch ist längst gefällt, das Kreuz ist dir schon aufgestellt. Das ist die harte Wirklichkeit, das ist unsere Wirklichkeit. Und es ist gut, dass diese Wirklichkeit aufgedeckt wird, dass wir verloren sind, gefangen sind, versklavt in der Knechtschaft der Mächte dieser Welt, so sagt es Paulus. Und manch einer kann ein Lied davon singen. Immer dieselbe Geschichte, die mich in Gefahr bringt. Immer dieselbe Schuld, die mich runterzieht. Immer dieselbe Sünde, die mich fesselt und lähmt. Und für andere ist es vielleicht die Sucht. Die Sucht, die ihn wie einen Sklaven vor sich hertreibt. Die vielen Workaholics. Pausenlos arbeiten, schaffen, umtreiben, meinen, sie seien unentbehrlich. Oder die Geltungssucht, auch eine Sucht. Diese Sucht, immer anerkannt zu werden, immer Erfolg zu haben. Und das so lange zu machen, bis es gesundheitliche Beschwerden gibt. Oder die Bemühungen, ich will ein besserer Mensch aus mir machen, vorwärts kommen. Die Mächte dieser Welt, die uns sozusagen in der Knute haben, diese Mächte, die haben alle irgendwelche Namen, die wir kennen. Und wir sind sozusagen hier in einem Geflecht verbunden, vernetzt. Wir sind heillos verloren. Wir sind wie die Mücke im Netz der Spinne, aus der sich keiner selbst befreien kann. Und in diese Situation hinein geschieht eben nun Weihnachten. Völlig frei hat Gott beschlossen, dass er diesem Elend ein Ende macht. Er kam von seinem himmlischen Thron herunter. Gott kann zwar vom Himmel aus, kann er alles tun. Er kann die Welt erschaffen, er kann eine Sintflut kommen lassen, er kann sein Volk sammeln, er kann Herrscher absetzen, Könige einsetzen. Aber um uns zu retten, da genügt nicht nur ein Wort vom Himmel. Da muss er selber kommen, vom Himmel herunterkommen. Anders geht es nicht. Anders ist uns nicht zu helfen. Jesus ist gekommen, um uns aus der Versklavung an diese Mächtezwänge herauszukaufen. Ja, letztendlich, um uns zu befreien aus dieser Umklammerung von Sünde, Tod und Teufel. Natürlich gehört es zum Leben, dass man etwas gut macht. Dass man sein Bestes gibt, dass man etwas leistet. Aber es geht ja hier um was ganz anderes, um was Grundsätzliches. Nämlich, der Paulus sagt: Leute, ihr seid nicht mehr verdammt, das Leben eines armen Würstchens zu führen. Das Leben eines armen Würstchens, das seinen Wert immer selber schaffen muss. Das sein Wohl selbst erschaffen muss, durch harte Anstrengung. Ich muss was tun, ich muss mich anstrengen. Ich muss was aus mir machen. Das ist das gottlose Glaubensbekenntnis. Und Paulus sieht, dass diese Gefahr auch unter den Christen herrscht, auch in der Gemeinde. Dass wir noch leben wie Handlanger, die gar nicht wissen, wir sind längst freigekauft, erlöst. Wir sind geadelt als Kinder Gottes. Sondern dass wir immer noch denken, ich muss noch mehr beten, ich muss noch mehr arbeiten, ich muss noch mehr gehorsam sein, ich muss noch mehr Geld geben, ich muss noch viel netter sein zu meinen Nachbarn. Und wenn ich das nicht bin, dann ist vielleicht Gott auch nicht nett zu mir. Vielleicht reicht's, wenn ich nett bin. Und wenn ich noch ein bisschen strenger bin als die anderen, noch mehr opfere, noch konsequenter die Regel halte, umso besser. Das ist diese gottlose Malocherei. Und Paulus sagt, Leute, das ist Vergangenheit. Du bist kein Knecht mehr. Du bist kein Sklave mehr. Du bist kein Handlanger, kein armes Würstchen. Das ist vorbei. Seit Weihnachten, seit Jesus gekommen bist, bist du aus diesem Zwang befreit, dass du selber etwas aus dir machen musst. Du bist jetzt schon, du darfst jetzt schon ein Sohn, eine Tochter Gottes sein. Gott handelt, um uns zu befreien. Und viertens, Gott handelt, um uns zu seinen Kindern zu machen. Träumen Sie manchmal noch davon, ein Kind sein zu dürfen? Kind sein ist unter normalen Umständen etwas Wunderbares. Als Kind bin ich versorgt, behütet, beschützt. Ich muss mir um nichts Sorgen machen. Die Eltern meinen es gut, sie lieben mich, sie zeigen mir die Liebe. Gibt es was Schöneres, als Kind zu sein? Und darum geht es an Weihnachten, dass Gott kommt, damit wir seine Kinder werden. Wir stehen im Mittelpunkt dieser Weihnachtsgeschichte bei Paulus. Natürlich ist das Kind in der Krippe der eigentliche Grund für Weihnachten, aber das wäre zu wenig, wenn wir da nur staunend davor stehen. Gott sendet seinen Sohn nicht deswegen, einfach um uns irgendwas zu demonstrieren, um uns irgendwas zu beweisen. Er liefert seinen Sohn auch nicht später den Henkern aus, um irgendwelchen Gesetzen Recht zu schaffen, sondern er macht alles nur, damit wir Kinder Gottes werden. Paulus gebraucht ein besonderes Bild. Er sagt, dass wir die Kindschaft empfangen. Eine Frau kann ein Kind empfangen. Eltern können die Elternschaft empfangen. Aber wie empfängt man die Kindschaft? Johannes Kapitel 1. Allen, die ihn, Jesus, aufnahmen, gab er das Recht, Kinder Gottes zu werden, die an seinen Namen glauben. Christwerden beginnt damit, dass ich Jesus danke. Dass ich Jesus danke, dass er auch für mich in diese Welt gekommen ist. Dass ich danke, dass er auch für mich all das auf sich genommen hat. Dass ich ihm danke, dass er auch meine Schuld getragen hat. Dass ich das nicht länger mit mir herumschleppen muss. Christwerden heißt, Jesus danken, dass er mir eine neue Berufung gibt. Nur Arbeit war sein Leben. Das passt vielleicht für das Leben eines Butlers, eines Handlangers. Aber das passt nicht für das Leben eines Kindes, eines Gottes, Königskindes. Und der Paulus erinnert deswegen, sagt, du bist nicht mehr ein Knecht, sondern du bist Kind. Wenn aber Kind, dann auch Erbe. Kinder erben Segensgeschenke. Als Kinder Gottes sind wir geborene Geschenkeauspacker. Wer dieses Geschenk annimmt, dass ich ein Kind Gottes sein darf, wer sich von Gott adoptieren lässt, wer sein Leben Jesus anvertraut und Christ wird, der bekommt den Heiligen Geist. Jeder Christ hat den Heiligen Geist oder er ist kein Christ. Was bewirkt dieser Heilige Geist? Dieser Heilige Geist vergewissert uns, dass wir Kinder Gottes sind. Paulus schreibt im Römerbrief, der Geist gibt Zeugnis unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Er macht uns innerlich gewiss. Gott hat dich angenommen. Gott hat eine Schuld vergeben. Du bist ein Kind Gottes. Und dieser Geist ermutigt uns, Gott mit Vater, Papa anzureden, ganz kindlich. Und dann sagt der Paulus, und wenn du ein Kind bist, dann bist du auch ein Erbe. Ein frommer Notar lag im Sterben und als der Pfarrer ihn da besucht hat auf dem Sterbebett, da haben die beide drüber gesprochen, auf die Hoffnung, auf das Leben nach dem Tod. Und dann hat der Notar den Pfarrer gefragt, Herr Pfarrer, wissen Sie, was es heißt, Miteigentümer zu sein? Der Pfarrer hat gesagt, ich kenne mich da nicht so aus mit so Gesetzen und so Dingen. Dann hat der Notar gesagt, nun, es ist so. Wenn Sie und ich, wenn wir gemeinsam Besitzer wären eines großen Schlosses, dann könnte ich nicht zu Ihnen sagen, dieses Tor hier, das gehört Ihnen Und diese Mauer hier, die gehört mir, sondern das ganze Anwesen, alles, was dazugehört, alles würde Ihnen und mir gemeinsam gehören. Und dann hat der Notar gesagt, und wissen Sie was, darüber habe ich nachgedacht heute. Und das hat mein Herz mit Freude erfüllt. Denn dann wurde mir deutlich, alles, was Jesus besitzt, gehört auch mir. Alles, was er hat, ist auch mein. Und wir werden in alle Ewigkeit in gleicher Weise an allem teilhaben. Liebe Gemeinde, seit diesen Tagen im Stall von Bethlehem hat Gott beschlossen, du bist sein geliebtes Kind. Und du sollst es bleiben. Du bist nicht nur ein Gast, nicht nur ein Besucher, nicht nur ein Angestellter, ein Kind. Lass es dir einfach gesagt sein, du bist sein Kind. Und gleich beim Abendmahl, da wirst du es schmecken und sehen. Du bist sein Kind. Und alle Kinder Gottes sagen Amen.